Ich möchte vier Versammlungen, vier Wortdienste halten zu dem Thema Herz und Seele des Menschen nach der Schrift. Das hatten wir im Jahre 2012 schon mal behandelt. Und ich dachte, es ist Zeit, dass wir das mal wieder behandeln. Und zwar, weil es dich und mich ganz persönlich betrifft, jeden Tag 24 Stunden in unserem Alltag. Also Herz und Seele des Menschen nach der Schrift. Die Unterthemen sind folgende. Erstens Einführung, Begriffe und die Seele Teil A. Dann der zweite Vortrag, die Seele Teil B. Und dann das Herz Teil A. Der dritte Vortrag, dann das Herz Teil B. Und schließlich den vierten, Denken und Handeln der Menschen in Bezug auf Gottes Plan. Herz und Seele, Einführung, Begriffe. Damit möchte ich anfangen. Als Motto zu unseren Betrachtungen dienen folgende Schriftworte. Werde mich bemühen, die Stellen jeweils zweimal langsam zu sagen, dass jedes Einzelne mitschreiben kann, sofern gewünscht, und dass man auch Zeit zum Aufschlagen hat, wenn man möchte. Sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis im Biologieunterricht zig Jahre zurück. Und da wurde mir gesagt, dass das Herz seine eigene Frequenz erzeugt. Im Sinusknoten und wenn der ausfällt, im Vorhofknoten, kann das Herz selbstständig noch ein bisschen weitermachen, ja. Es war mir interessant, wie das eben zu der Aussage des Wortes Gottes passt, ja. Die Zentrale, also das Herz, da gehen die Impulse sogar, werden im Herzen erzeugt, natürlich über das Nervensystem mit dem Gehirn koordiniert und so weiter. Weiter möchte ich nicht sagen, sonst kriege ich Probleme mit Medizinern, wenn ich da was vergesse. Ja, das möchte ich vermeiden. Aber es ist interessant, dass die Schrift sehr deutlich, sehr genau an der Stelle ist. Warum sollen wir das bewahren? Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. In Sprüche 16, Vers 1. Sprüche 16, Vers 1, da lesen wir, die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, aber in Klammer bereits, die Antwort der Zunge kommt von Jahwe. Und deshalb schreibt der Salomo in Sprüche 23, 26, Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Und schließlich schreibt uns Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganzheitlich. Und jetzt kommt es etwas holpriger rüber, aber ich möchte das betonen, was im Grundtext betont ist. Der Geist und die Seele und der Leib von euch werde tadellos bewahrt in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Interessant ist, dass alle drei Sektoren unserer Existenz mit Artikeln hier im Grundtext angesprochen werden. Ja, das bedeutet, der Geist will, dass ich begreife, es sind drei gleichartige Dinge vor unserem Gott, weil sonst müssten die nicht alle drei bewahrt werden. Elohim, also Gott, der Vater und der Sohn schufen einst Adam in ihrem Bild. oder in ihrem Schattenriss, wie man es auch wiedergeben kann. Und so entsteht in, so steht in 1. Mose 1, 26 und 27 geschrieben. Und damit hatte Adam logischerweise Eigenschaften, die der Vater selber und natürlich auch sein Sohn haben, die er vor den er vor den Äonen aus sich heraus gezeugt hatte. Und das bedeutet auch, der Begriff Bild oder Schattenriss an. Denn alles, was an einem Schatten ist, befindet sich auch im Original, das den Schatten wirft. Natürlich hat das Original mindestens eine Dimension mehr als der Schatten, den der Körper wirft. Natürlich. Und dazu gehört auch schöpferisches Verhalten. Gott hat Adam und natürlich etwas später Eva einen Entscheidungsspielraum in ihrem Denken und Handeln mitgegeben. Der ist so groß, dass der Mensch bisweilen den Eindruck hat, er besitze absolute Freiheit. Es gibt dazu eine nicht enden wollende Diskussion über den sogenannten freien Willen des Menschen und inwieweit Gott in diesen eingreift. Ich sage euch mal ein paar Vorstellungen dazu. Gott würde, da der Mensch eine absolute Willensfreiheit habe, den Menschen allein unumkehrbar, also für immer, über sein Heil entscheiden lassen. Ja, das ist eine Vorstellung, werden wir noch sehen. Und das mündet in die Behauptung, es gäbe dann, hat sich der Mensch einmal für sein Unheil entschieden, keine Möglichkeit mehr für Gott, das nach dem Sterben noch zu ändern. Auch eine Wahnvorstellung. Und Gott wisse auch nicht genau, wann sich ein Mensch bekehrt. Das sind lauter Sprüche aus dem christlichen Bereich. Und weitere eigenartige in dem Gottesbild der Schrift, fremde und widersprechende Vorstellungen. Wir werden sehr schnell sehen, dass Gott in der Schrift ein völlig anderes Bild dazu zeichnet. Er schuf und behandelt das Herz des Menschen als Quelle und Entscheidungszentrale, wo der Mensch seine Willensäußerungen zum Reden und zum Handeln formt. Wir werden weiter entdecken, nur in seinem Herzen kann der Mensch wirklich nahezu eingeschränkt tun, was er will. Nur in seinem Herzen. Was jedoch von den Gedankengebilden im Herzen, in Wort und Tat nach außen sicht- und hörbar wird, das unterliegt der Zensur bzw. der Genehmigung Gottes. Das haben wir vorhin in den beiden Sprüchenworten schon gesehen, beziehungsweise drei waren es ja. Gott beurteilt und richtet deshalb, weil es so ist, nur die Entscheidungen des Menschen in seinem Herzen. Und schließlich, Weltgeschichte ist einfach die Summe der Gedankengänge aller Geschöpfe, die Gott zur Realisierung, also Wort und Tat, genehmigt. Und das sind die Ratschlüsse Gottes. Ja? Der Mensch kann also alles Mögliche erfinden, was er aber tun, was er reden kann und so weiter, unterliegt seiner Zensur. Er genehmigt nur Gedankengänge zur Umsetzung, die dem Vorsatz seines Wohlgefallens dienen, Epheser 1, 9 und 10, in der Fülle der Zeiten das All unter ein Haupt, nämlich den Christus zu bringen. Nur das, was diesem Ziel dient, das lässt Gott zu. Alles andere blockiert er. Auch bei wenig Nachdenken ergibt sich ein schier unübersehbares Labyrinth an Fragen. Ich habe ganz bewusst solche provokanten Aussagen vorne dran gestellt. Gottes Wort gibt uns aber sehr klare und verständliche Antworten. Allein entscheidend ist, wie unser Gott mit den Willensäußerungen des Menschen umgeht und inwieweit er sie für seine Pläne und Ziele berücksichtigt und eingeplant hat. Ohne Zweifel ist das alles sehr direkt mit unserem persönlichen täglichen Leben verzahnt. Und je konsequenter wir die Belehrung der Schrift hier zu beachten, ein Ja dazu finden, desto gelassener können wir uns im praktischen Alltag bewegen, auch inmitten großer Schwierigkeiten. Die bleiben ja nicht aus. Nicht nur, weil wir die selber erzeugen, sondern weil andere Leute um uns Schwierigkeiten erzeugen. Das kennt jeder aus seinem Alltag. Und dabei ist das Herz nur ein Teil dessen, was die Schrift als besonderen Bereich im Menschen anspricht und eine entscheidende Bedeutung für sein Leben hat. Er nennt weiter Geist, Seele und Leib. Spricht sie in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 in einem Satz an. Und er fasste sie in einen kostbaren Segenswunsch. Den habe ich vorhin auch schon gelesen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch Ganzheiten. Und der Geist und die Seele und der Leib von euch werde tadellos bewahrt in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Und das klingt ein wenig fremdartig, aber Paulus setzt ganz offensichtlich jeweils vor Geist, Seele und Leib den bestimmten Artikel und erhebt sie damit als abgegrenzte Teile unserer Existenz hervor. Und dass unser Gott des Friedens auch jedes Einzelteil gesondert bewahrt. Geist, Seele und Leib. Das ist doch sehr tröstlich, oder? Es ist ein Halleluja wert, oder? Nun kurz eine Abgrenzung. Wir können nur eine begrenzte Anzahl zu dem Thema redenden Schriftstellen lesen, denn das Herz mit all seinen Abwandlungen kommt 977 Mal und die Seele 609 Mal mindestens in der Schrift vor. In den beiden Grundtexten beide noch zahlreicher, da leider an weit über 100 Stellen nicht konsequent übersetzt geworden ist. Eine ganze Reihe Stellen können wir deshalb nur nennen und jeder einzelne Hörer ist ermutigt, sie selbst nachzulesen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ein jeder prüfe selbst, ob es sich auch wie dargeboten verhält. Ja, diese Verantwortung, die muss ich abgeben. Ja, ich bin ja nicht hundertprozentig sicher, dass ich alles richtig sage, was von vorne hier kommt. Ja, deshalb seid ihr aufgefordert, mitzudenken und gegebenenfalls zu intervenieren, wenn ich was Falsches sagen sollte. Und der Herr möge das verhindern. Der Christus in uns mache sein Wort lebendig in unseren Herzen und in unserer Seele, ganz so wie er schon durch Jesaja, seinem zwölfstämmigen Volk in Jesaja 55, Vers 3a, sagen ließ. Neiget euer Ohr und kommet zu mir, hört. Ja, man könnte sogar sagen, hört hin und eure Seele wird leben. Ja, wenn wir also hinhören auf das Wort Gottes, dann beginnt unsere Seele zu leben. Ja, jetzt von der Wichtigkeit der Vorgänge im Herzen in einem nächsten Unterpunkt, der dritte Unterpunkt. Wie enorm wichtig die Vorgänge in unserem Herzen sind, zeigt uns Christi Geist durch Salomo in Sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das heißt, ich kann in meinem Herzen Entscheidungen zum Leben oder zum Sterben treffen, offensichtlich, geistlich gesehen. Und darum finden wir Aufforderungen an uns wie diese, in Sprüche 23, Vers 17. Sprüche 23, Vers 17. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Interessant, Gott bittet hier den Menschen. Ja? Er hat ihm also eine gewisse relative Entscheidungsfreiheit durchaus gegeben. Natürlich mit Konsequenzen, die er auch ganz klar in seinem Wort aufzeigt. In Psalm 78, Vers 7 und 8, da finden wir Folgendes. Psalm 78, Vers 7 und 8, dort geht es um die Nachkommen Israels. Und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahrten und nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein Herz nicht befestigte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Und dann schließlich etwas in Hiob 17, Vers 11. Da stellt der Hiob fest, nachdem er von Gott selber mit bestimmtem Hintergrund in große Schwierigkeiten gebracht wurde, bekennt er, meine Tage, Hiob 17, Vers 11, sind vorüber. Zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Das heißt, der Mensch hat durchaus von Gott die Möglichkeit bekommen, in seinem Herzen seine Gedanken als Eigentum zu formulieren. Und Gott reagiert auch darauf entsprechend. Das werden wir noch sehen. Allein diese Verse zeigen, was in unserem Herzen abläuft, bestimmt sehr direkt unser Leben und die Beziehung zu unserem Gott. Der Mensch hat dort eine gewisse gestalterische Möglichkeit. Und genau diese birgt natürlich auch Gefahren. Und der Mose, nachdem er eine Weile sein Volk beobachtet hatte, kommt in 5. Mose 29, Vers 4, nachdem sie etwa 40 Jahre durch die Wüste gelaufen waren, aufgrund ihres eigenen Ungehorsams, sagt Mose Folgendes. 5. Mose 29, Vers 4. Aber Yahweh hat euch nicht ein Herz gegeben zu erkennen und Augen zu sehen und Ohren zu hören bis auf diesen Tag. Mose also erkannte bereits, der Gott Israels muss bei Israel eine Operation am Herzen vornehmen. Ja? Damit sie Yahweh, ihren Gott, wirklich in ihrem Herzen erkennen und dann auch von Herzen ihm dienen wollen. Und natürlich wissen wir aus der Prophetie über Israel aus 5. Mose 4 zum Beispiel und aus 5. Mose 30, aus Jeremia 31 und Hesekiel 36, dass Yahweh einmal ganz Israel am Ende der Tage ein neues Herz und seinen Geist in ihr Inneres geben wird. Ja, das ist der Punkt. Das hat der Mose in der Wüste schon gesehen. Der Mensch kann sich nach Salomos Worten also um die Furcht Jahwes bemühen, sein Herz Jahweh geben und Gefallen an seinen Wegen entwickeln, oder auch nicht. Dazu Verse über ein Beten, das Gott erhört, aus Psalm 37 von David. Dort schreibt er, erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Unrecht tun, denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut hinwelken. Vers 3 jetzt, vertraue auf Yahweh und tue Gutes, wohne im Lande und übe dich oder weide dich in Treue und ergötze dich oder erfreue dich oder habe deine Wonne an Yahweh, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Jetzt kommt was ganz Kostbares. Wälze auf Yahweh deinen Weg. Und dahinter steckt, wälzen muss ich einen großen Stein. Also ist das nicht immer so leicht. Ja? Aber er sagt, mach's. Wälze auf Yahweh deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. David erkannte also die Weichen für den gewünschten Verlauf des Lebens stellen wir in unserem Herzen. Und die Umsetzung der Herzenswünsche hängt aber von Gott ab. Ja? Und wir sehen schon, da gibt es unter Umständen durchaus Widersprüche. Und David richtete sein Bitten an dem Gott Wohlgefälligen aus. Das haben wir eben in den Versen gelesen. Er wusste weiter, wenn ich entsprechend dem Wohlgefallen Gottes bitte, also wenn ich mein Bitten an den Gedanken meines Gottes ausrichte, sind sie ihm wohlgefällig. Ermahnung an uns, ja, wenn jedes Glied im Christi Leib sich die Anliegen der Gebete Paulus zu seinen eigenen macht, dann ist die Erhörung sicher. Ja. Wo stehen die Gebete? In Epheser 1 bis 3, in Philipper 1, in Kolosser 1 und Kolosser 2. Nochmal Epheser 1 bis 3, Philipper 1, Kolosser 1 und 2. Frage, warum ist dann die Erhörung sicher? Dann ganz einfach, weil wenn ich den Bitten, die in der Schrift vorhanden sind, entlang bitte, dann sind diese Bitten meinem Gott wohlgefällig. Und dann kann er sie auch erhören, zu seiner Zeit natürlich, keine Frage. Zurück zu David. Aus der Erkenntnis in Psalm 37 über die Bitten des Herzens verpflichtet er Salomo und die Obersten des Volkes bei der Übergabe des Königtums an ihn mit eindringlichen Worten aus 1. Chronika 22, Vers 19. 1. Chronika 22, Vers 19. Dort sagt er kurz vor seinem Sterben, richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, Yahweh euren Gott zu suchen und macht euch auf und baut das Heiligtum Yahwehs Gottes, dass ihr die Lade des Bundes und die Geräte des Heiligtums in das Haus bringt, welches dem Namen Yahwehs gebaut werden soll. Das wollte er ja bauen. Und Gott hat gesagt, nee, das machst du nicht, das macht dein Sohn David. Und dann hat der David nicht eine wilde Gebetsnacht veranstaltet, seinem Gott gegenüber, sondern er hat es einfach akzeptiert, dass das Gott so wollte. Und er hat diese Worte seinem Sohn mitgegeben. Und David bezog sich darauf, auf eines der Worte Gottes durch Mose, 5. Mose, beziehungsweise, ja, ich musste erst in 1. Chronika 22, 19 noch lesen. Da sagt der David, richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, Yahweh euren Gott zu suchen. Und macht euch auf und baut das Heiligtum Yahwehs Gottes, dass ihr die Lade des Bundes und die Geräte des Heiligtums in das Haus bringt, welches nach dem Namen Yahwehs gebaut werden soll. Und dabei hat sich der David auf Mose bezogen in 5. Mose 26, 16. 5. Mose 26, 16. An diesem Tag gebietet dir Yahweh dein Gott, diese Satzungen und Rechte zu tun. So beobachte nun sie und tue sie mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Seele und Herz nennt die Schrift zur Frage der Hinwendung zu Gott oft in einem Atemzug. Es sind genau die Bereiche des Menschen, wo er einen großen Spielraum hat. Und Licht und Finsternis liegen dort ganz dicht beieinander, im Herzen. Und deshalb zum Beispiel sagt der Salomo zur Seele, wer Verstand erwirbt, liebt seine Seele, wer auf Verständnis achtet, wird Glück erlangen. Sprüche 19, Vers 8. Sprüche 19, Vers 8, ja. Und Sprüche 21, 23 sagt er, Sprüche 21, 23, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Drangsalen seine Seele. Noch zwei Stellen zum Herzen. Hiob 1, 5. Hiob 1, 5. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls herum waren, so sandte Hiob ihn und heiligte sie, nämlich seine Kinder, wenn sie gefestet haben miteinander. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Ja? Und aufgrund dieser Möglichkeit hat er hier prophylaktisch ein Opfer gebracht für jedes einzelne seiner Kinder. Ein ganz kostbares Bild auf den Christus, ja, der ja für uns sich selber als Opfer gegeben hat. Also tat Gott Hiob alle Zeit, sagt er. Dann in Psalm 119, Vers 11. Psalm 119, Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht wieder dich sündige. Also entsteht die Sünde in meinem Herzen oder auch die Bewahrung vor der Sünde ist Sache meines Herzens, läuft im Herzen ab. Wohin wir unser Herz neigen, entscheidet über Gut und Böse. Und schließlich, wenn wir sein Wort in unserem Herzen verwahren, dann können wir Versuchungen durch die Sünde überwinden, lernen. Ja, ich sage ganz bewusst lernen, weil das eben ein Lernprozess ist. Es wäre Irrsinn, ja, von heute auf morgen, ja, Sünde aus unserem Leben verbannen zu wollen. Es geht nicht. Hat der Herr auch weise eingerichtet. Und diese wenigen Stellen vermitteln schon eindrücklich, welch ein weites über Leben und Tod entscheidendes Feld an Zusammenhängen sich da vor uns entfaltet. Weil wie wir eben sahen, auch die Seele hier eine wesentliche Rolle spielt, betrachten wir jetzt einiges zur Seele des Menschen in der Schrift. Ich hatte schon angedeutet, das Wort Seele kommt in der Schrift über 600 Mal vor. Ja, nicht umsonst. Wir beginnen mit der Schrift dort, wo die Seele zum ersten Mal genannt ist. Und das ist bei allen Begriffen sehr günstig oder unabdingbar eigentlich, wenn wir eine göttliche Sicht über göttliche Begriffe bekommen wollen, damit wir dorthin gehen, wo der Begriff zum ersten Mal vorkommt. Es entscheidet dann unsere Gedankengänge. Wir lesen auch Stellen, wo in der deutschen Übersetzung das Wort Seele leider nicht vorkommt, aber eben im Hebräischen und im Griechischen. Und das ist an vielen Stellen augenöffnend für unser Verständnis. Da wäre der erste Punkt, erste Unterpunkt dazu. Tiere sind lebendige Seelen und sie haben eine Seele. Ja? Das klingt schon mal recht irritierend, aber wir sehen, dass es eben eine biblische Tatsache ist, wenn wir folgende Stellen dazu lesen. Also Tiere sind lebendige Seelen und sie haben eine Seele. Ich lese zunächst in 1. Mose 1, Vers 21, 20 und 21. 1. Mose 1, 20 und 21. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel, und jetzt heißt es wörtlich, lebendiger Seelen. Und Vögel sollen fliegen über die Erde angesichts der Ausdehnung der Himmel. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jede sich regende, lebendige Seele, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Also das ist nichts mit Evolution. Nach ihrer Art. Ja? Artengrenze. Und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Auch abgegrenzt. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann steht in Vers 24, in 1. Mose 1, und Gott sprach, die Erde bringe hervor was? Lebendige Seelen ihrer Art entsprechend. Vieh und Gewürm oder sich regendes und Getier der Erde nach seiner Art. Überall die Artengrenze, ja, angesprochen, nicht umsonst. Und es wurde also. Dann in 1. Mose 1, Vers 30. 1. Mose 1, Vers 30. Und allem Getier der Erde und allen Vögeln der Himmel und allem, was sich auf der Erde regt, in welchen eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Wir sehen hier also, die Schrift nennt das ganze Tier, das Geschöpf Gottes, eine lebendige Seele. So macht er das auch später mit den Menschen, werden wir gleich noch sehen. Ferner spricht sie nach Vers 30, wenn das Tier lebt, von einer lebendigen Seele im Tier. Also es ist ein duales Verständnis, sowohl das ganze Geschöpf wird als Seele bezeichnet, wie auch ein Teil des Geschöpfes als Seele bezeichnet wird. Und es ist für Gott kein Widerspruch. Und wenn es für uns ein ist, dann müssen wir das halt ablegen, diesen Glauben. Entschuldigt, das muss ich so sagen, das musste ich auch mal. Ferner, sie spricht im Vers 30, wenn das Tier lebt, eben von einer lebendigen Seele im Tier. Das heißt, die Seele ist damit ein in diesem Tier abgrenzbares Teil des Tieres. Ich habe mir jetzt drei Sätze dazu aufgeschrieben, die das Verständnis dazu fördern sollen. Ich hoffe, das tut sie. Das heißt, die Seele, weil der Gott das Tier, das ganze Tier als Seele bezeichnet, die Seele macht eigentlich das Geschöpf aus, seine Art, wie auch jedes einzelne Tier individuell. Also Schwäne, die Seele der Schwäne ist ein Typ Seele. Ja? Alle Schwäne, ob schwarz oder weiß, egal, haben alle einen Typ Seele, Schwanseele. Beispiel. Der Leib ist das Organ der Seele, mit dem die Seele in diesen Kosmos wahrnimmt und ihn mit sich und sich in ihm bewegt. Krankheit oder Beschädigung des Leibes schränkt die Seele in ihrem Handlungsspielraum ein. Ja, wenn mir ein Arm fehlt, ja, dann kann der Rechte zum Beispiel, dann kann meine Seele nicht mehr zu meinem rechten Arm sagen, greif jetzt nach der Frucht. Es geht nicht, der ist nur da. Ja? Also ist die Seele eingeschränkt. So, jetzt der nächste Punkt ist 1.4.2, die Seele des Menschen. In der Einleitung sahen wir schon, dass Elohim, das heißt Gott, der Vater, und sein Sohn Jesus Christus, die schufen Adam, als er noch eine Person war, in ihrem Schattenriss oder ihrem Abbild. Das bedeutet, dass der Mensch demnach Wesenszüge hat, die sich logischerweise auch in beiden Originalen befinden, sowohl im Herrn Jesus als auch in Gott selber. Aber wir sind Abbilder, ja? So wie mein Schatten ein Abbild von meinem Körper ist, wenn der in einem Licht steht. Ja, so ähnlich ist es zu verstehen. Der Mensch hat demnach Wesenszüge, die sich logischerweise in beiden Originalen finden. Bei Menschen beschreibt Gott den Schöpfungsvorgang auch genauer, deshalb, weil das dort anders ist wie beim Tier. Und zwar in 1. Mose 2, was nicht ein zweiter Schöpfungsvorgang ist, sondern ein detaillierter Bericht von dem, was in 1. Mose 1 Gott nur in einem Überblick zusammenfasst. Das heißt, in 1. Mose 2 greift Gott Teile aus 1. Mose 1 raus und erklärt die detaillierter, sodass wir eine genauere Vorstellung davon bekommen. Und dieses Verfahren, das finden wir sehr oft an vielen Stellen durch die ganze Schrift. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7. 1. Mose 2, Vers 7. Und Jahwe Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase, und jetzt müssen wir konsequent übersetzen, Odem, der Leben. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der hebräische Begriff für Odem, Neshama, ist grammatisch ein Dualbegriff. Das heißt, er bezeichnet die kleinste Mehrzahlform, die es gibt. Es sind zwei Dinge. So wie zum Beispiel im ganzen Alten Testament die Himmel hebräisch Hashamayim heißen, und es müsste man eigentlich mit zwei Himmel oder Doppelhimmel übersetzen, weil das ein dualer Begriff ist, hat zwei Ebenen. Also, ja. Beim Schöpfungsakt in 1. Mose 2, Vers 7 muss also durch den Odem sowohl der Geist als auch die Seele in den Menschen hineingekommen sein. Geist und Seele stammen direkt aus Gott. Beide sind nicht materiell. Ja? Die Seele stirbt nicht. Das ist ein Irrsinn. Ja? Nach der Schrift gibt es das nicht, dass die Seele stirbt. Wie das zu verstehen ist, das werden wir noch sehen. Zum Geist sagt die Schrift in Hiob 32, Vers 8. Hiob 32, Vers 8. Jedoch der Geist ist es in den Menschen oder in den Sterblichen und der Odem des Allmächtigen. Und schön ist, dass man das Wort allmächtig auch allgenügsam übersetzen kann. Und sogar muss, ja, also im Deutschen müsste man am besten immer zwei Übersetzungen parat haben. Er ist der Allmächtige und auch der Allgenügsame. Das heißt, wenn ich Gott habe, habe ich alles. Brauche ich nicht mehr. Kostbar. Es ist der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Dann lesen wir in Psalm 104, Vers 29 und 30. Psalm 104, 29 und 30. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Geist, hebräisch Ruach, Wind, Hauch oder Geist, hinweg. Sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staub. Du sendest deinen Geist aus und sie werden erschaffen. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens oder das Aussäen des Erdbodens. Nach diesen Worten ist es der Geist, der dem Menschen genauer seiner Seele das Leben gibt und den Verstand gibt, ihn zum Denken befähigt, und ihn damit mit seinem Schöpfer in Verbindung zu treten ermöglicht. Die Schrift spricht nicht direkt von einem Geist der Tiere, ja, sagt sie nichts darüber, wohl aber tragen sie den Odem und mit diesem müssen sie auch ein gewisses Maß an Geist und Seele in sich tragen. Ja, das haben wir ja eben auch gesehen. Die Tiere eine Seele haben und sie gleichzeitig Seelen genannt werden. Jedenfalls hat Gott uns dazu offensichtlich noch einiges verborgen. Geist und Odin zusammen ermöglichen das Leben im Kosmos. Das zeigt uns ganz klar Hiob 34, Vers 14. Hiob 34, Vers 14. Da steht was ganz Kostbares auch von unserem Gott. Nebenbei kommen wir noch drauf zu sprechen. Wenn er, nämlich Gott, sein Herz, also hat Gott auch ein Herz? Ja, kostbar, oder? Er hat ein Herz. Nur auf sich selbst richtete, seinen Geist oder seinen Hauch, hebräisch Ruach, als Teil von Gott selber, und seinen Odem des Menschen an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch, also Mensch und Tier, insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also bedeutet Sterben nichts anderes, als dass Gott den Odem, nämlich die Kombination aus Geist und Seele, aus dem Menschen entfernt und dann kehrt er zu seinem Staub zurück. Und die Seele und der Geist, die bekommen einen anderen Ort zugewiesen. Sage ich mal ganz allgemein, werden wir noch sehen. Die Schrift nennt die Seele überwiegend als Teil des Menschen. Ich möchte zwei Stellen dazu lesen. 1. Mose 9, Vers 16. 1. Mose 9, Vers 16. War nach der Sintflut. Und der Bogen, also der Regenbogen, wird in den Wolken sein und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des äonischen oder ewigen Bundes zwischen Gott, und es kommt ganz kostbar, jeder lebendigen Seele von allem Fleisch. Also Mensch und Tier, gleichzeitig genannt Tier, das auf Erden ist. Jeder lebendigen Seele von allem Fleisch, das auf Erden ist. 1. Mose 12, Vers 13 lesen wir, vom Abraham, da hat er einen Deal gemacht mit seiner Frau, weil er Angst hatte um sein Leben. Da will ich nicht näher drauf eingehen, 1. Mose 12, Vers 13. Da sagt er, sage doch, du seist meine Schwester. Ja? Auf dass es mir wohl gehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinetwegen. Ja? So sprach der Abraham zur Sarah, als sie nach Ägypten zogen. Wir halten fest. Wie beim Tier repräsentiert der Begriff Seele einerseits den ganzen Menschen, wie auch an vielen Stellen B, einen Teil des Menschen, insbesondere dann, wenn es um die Gefühlswelt und sein Verhalten und seine Willensäußerung sowie um die Sünde geht. Also Gott spricht den Menschen als Seele insgesamt an und auch als Teil von ihm die Seele als einer der drei Sektoren oder Teile des Menschen, Geist, Seele und Leib. Wenn es um Gefühle geht, ist oft die Seele mitgenannt. Und dazu zwei eindrückliche Beispiele aus vielen, vielen, die wir dazu lesen könnten. Eine Stelle von unserem Herrn Jesus in Matthäus 26, 38. Das war ja ganz kurz vor seiner Gefangennahme. Und da sagt der Herr Jesus in Matthäus 26, 38. Dann spricht er zu ihnen, nämlich zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Ja. Da war der Herr Jesus ganz kurz vor seinem Sterben und dann hat er in seiner Seele eine gewisse Mutlosigkeit empfunden. Er war ja einerseits göttlicher Natur, andererseits trug er alle Schwächen unseres Fleisches, das wir an uns tragen, auch. Deshalb kann er uns wie kein anderer verstehen. Ja, ganz kostbar übrigens, solch eine Äußerung, dass die in der Schrift steht. von unserem Herrn. Psalm 42, Vers 4 und 5. Psalm 42, Vers 4 und 5. Daran will ich gedenken und in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen zum Hause Gottes ging, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Psalm 42, Vers 4 war das, jetzt kommt Vers 5. Jetzt spricht er seine Seele an, der Psalmist. Ja? Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig oder stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettungen seines Angesichts. Wer ist das Angesicht Gottes? Christus. Ja? Der Psalmist hat offensichtlich eine Christus-Erfahrung gehabt schon. Ja? Sonst würde er sich so nicht ausdrücken. Christus war immer das Angesicht Gottes, des Vaters. Also eine kostbare Ermutigung, lässt einfach mal den ganzen Psalm, da geht so, immer so, ja, wie uns, wie auch in unserem Leben, auf und ab. Und da kommen solche kostbaren Aussagen. Ja, und diese sehr zu Herzen gehenden Stellen erklären sich doch selber, nicht wahr? Jetzt in einem nächsten Unterpunkt 1, 4, 3, Herz und Seele unseres Gottes und Vaters. Wir lesen doch im ersten Blatt der Bibel, Gott schuf den Menschen entsprechend seinem Bild. Was also am und im Menschen vorhanden ist, muss auch in Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer der Himmel und Erde, auch vorhanden sein, zumindest in einer gewissen Form. Und eben wir in Hiob 34, 14 lasen wir ja vom Herzen Gottes, Hiob 34, Vers 14, wenn Gott sein Herz an sich selbst, auf sich selber richtete und nicht auf seine Geschöpfe. Was dann passiert? Zu seiner Seele steht Folgendes geschrieben in Jeremia 51, Vers 14. Jeremia 51, Vers 14. Da spricht er über Babel Folgendes. Jeremia 51, 14. Ja, weder Heerscharen hat bei seiner Seele geschworen. Sprich, habe ich dich auch mit Menschen gefüllt wie mit Heuschrecken, so wird man doch Triumphgeschrei über dich anstimmen. Da geht es um Babel, nicht nur das Babel damals, sondern auch das Babel am Ende des Äons, ja, wenn das letzte Babel gebaut wird, dem wird so gehen, wie es da steht. Wer will, kann sich noch Amos 6, Vers 8 aufschreiben. Da kommt es wörtlich im hebräischen Text leider nur auch so gestehen, ich habe bei meiner Seele geschworen. Wenn also Gott bei sich selber schwört, schwört er bei seiner Seele. Offensichtlich ist seine Seele seine höchste Instanz. Also muss die Seele das, die Person sein, um die es geht. Also Gottes Person ist sozusagen in seiner Seele verkörpert. Sonst würde er sich so nicht ausdrücken und nicht bei seiner Seele schwören. Er schwört nicht bei seinem Geist, sondern bei seiner Seele offensichtlich. Und so gibt es Stellen, wo wir lesen, dass Gott bei sich selber schwört. Ja? Und das bedeutet dann nach diesen beiden Stellen, dass er dann bei seiner Seele schwört. Wer aufschreiben will, Jesaja 45, 23, das ist die bekannteste Stelle. Jesaja 45, 23. Und eine andere, weniger bekannte, ist 2. Mose 32, Vers 13. Obwohl Gott ja gleichzeitig ein Geist ist, ist seine Seele offensichtlich die Instanz, die er für sich am höchsten stehend betrachtet. Seine Seele. seine Person. In Hebräer 6, Vers 13, da lesen wir zum Beispiel, Hebräer 6, Vers 13, denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst, also bei seiner Seele, der höchsten Instanz seiner Person. Bei sich selbst ist also gleichbedeutend mit seiner Seele. Und damit ist Gottes Seele seine höchste Instanz, das Größte, Wertvollste und Heiligste, was er in sich trägt. Ist doch kostbar, oder nicht? Und darum schwört er nicht bei seinem Geist, sondern bei seiner Seele, bei seiner Person insgesamt. Ja? Das heißt auch, das können wir merken, die individuelle einmalige Persönlichkeit, das Wertvollste einer Person steckt in ihrer Seele. Die Seele ist es, was die Person ausmacht. Wenn das bei Gott so ist, dann auch bei Menschen, dem Abbild oder Schattenriss Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Weitere Stellen zu Herz und Seele Gottes lesen wir etwa in einem Gerichtswort an Eli, der seine gottlosen Söhne gewähren ließ. In 1. Samuel 2, Vers 35 finden wir, 1. Samuel 2, 35, und ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Ja, hier haben wir die beiden Begriffe Herz und Seele als Zentrale Gottes. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen und er wird vor meinem Gesalbten wandeln alle Tage. Das sagt Jahwe hier von Samuel. Er war wie David ein Mann nach dem Herzen und der Seele unseres Gottes. Aus einer Verheißung durch Jeremia zu Israels Wiederherstellung offenbart Gott von seinen Gefühlen, die er hat. Gott hat Gefühle. Kostbar. Ja? Welcher andere Gott in dieser Welt hat denn Gefühle? Ist nicht jede Religion eine Gewaltreligion? Absolutes Beispiel unserer Tage ist doch der Islam. Ja? Da gibt es keine Gefühle, da gibt es nur Tod. Jeremia 32, Vers 41. Jeremia 32, 41. Dort offenbart Gott von seinen Gefühlen. Und ich werde mich über sie freuen, ihnen wohl zu tun und werde sie in diesem Lande pflanzen in Treue. Mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Sagt Gott über sein Volk, das noch weit weg von ihm ist, zumindest die allermeisten. Jetzt kommen wir zum Wert einer Menschenseele. In dem nächsten Unterpunkt 1.4.4, der Wert einer Menschenseele. Und darüber redet der Herr Jesus in der Geschichte vom reichen Kornbauern. Die Stelle kennt ihr sicher. In Matthäus 16, Vers 26. Matthäus 16, Vers 26. Dort heißt es, denn was wird es dem Menschen nützen, wenn er den ganzen Kosmos gewinnen würde? Stellt euch mal vor, den Vergleich, den der Herr Jesus hier macht. Was würde es dem Menschen nützen, wenn er den ganzen Kosmos gewähle, aber seine Seele Schaden nehme? oder nur beschädigt würde, nicht einmal seine Seele komplett einbüßte, wie das manchmal auch übersetzt ist, ja? Oder was würde ein Mensch, oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Der Mensch hat nichts als Lösegeld für seine Seele. Nach dem Wort des Herrn Jesus selber ist also eine Seele mehr wert als der ganze Kosmos. Sonst würde der Herr Jesus den Vergleich hier nicht machen. Ja, wenn das ein Mensch gemacht hätte, dann würde er sagen, ja, das war orientalische Übertreibung. Aber der Herr Jesus macht den Vergleich. Ja. Und er möchte seine Hörer darauf hinweisen, dass die Seele losgekauft werden muss. Ja. Sie verkauft ist. Die Seele ist damit offensichtlich der kostbarste Teil des Menschen. Und wir sehen hier gleich noch etwas sehr Wichtiges. Die Seele muss offenbar losgekauft werden. Sie ist an jemand oder an etwas verkauft. Ja? Und da kann man nicht einfach einen Deal machen, ja, sondern da muss was Richtiges passieren, dass die Seele wieder frei wird. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Die Seele des Menschen sündigt und sie ist damit verkauft. Wer sündigt, der verkauft sich und ist damit nicht frei. Und da wir ab dem Fall Adams nach Römer 7, Vers 23 und 24 alle, ausnahmslos alle, unter die Sünde verkauft sind, in Römer 8, Vers 2b, von Natur aus dem Gesetz der Sünde und des Todes unterliegen, muss also jede Seele in diesem Kosmos losgekauft werden. Ja, sie ist verkauft an die Sünde. Das wird schon an wenigen Versen sehr eindeutig geklärt. Ich lese Hesekiel 18, Vers 4. Hesekiel 18, Vers 4. Siehe, alle Seelen sind mein. Halleluja. Ja? Alle Seelen sind mein, sagt Gott. Auch wenn sie vorübergehend an jemand irgendwie verkauft sind. Sie sind trotzdem mein. Ist das nicht kostbar? Eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören und mit Halleluja ins Bett gehen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Die Seele, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie sind mein. Und jetzt kommt die harte Konsequenz. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ist jemand hier, der noch nie gesündigt hat? Also sind wir doch alle dem Tod verfallen, zunächst mal. Psalm 41, Vers 4, da steht, ich sprach, Psalm 41, Vers 4, ich sprach, Jahweh, sei mir gnädig, heile oder rette meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt, sagt der Psalmbeter Gott. Ja? Hier nennt Jahweh zweimal vorab noch eine weitere äußerst wichtige und absolut tröstliche Tatsache. Alle Seelen sind persönliches Eigentum unseres Gottes. Halleluja. Daher wird er selbst für sein Eigentum Sorge tragen und sich es keinesfalls für immer nehmen lassen. Für immer nehmen lassen. Vorübergehend schon. Nicht eine einzige Seele. Das ist reinstes Evangelium inmitten einer Gerichtsaussage. Wenn ich sündige, erleidet meine Seele Schaden. Schlimmer noch, wer sündigt, sündigt an Gott selber. Sprüche 8, Vers 36 lesen wir. Sprüche 8, Vers 36. Wer aber an mir sündigt, der tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod, sagt Gott. Katastrophe, ja. Jeremia 42, Vers 19 und 20. Jeremia 42, 19 und 20. Jahweh hat zu euch geredet, ihr Überrest von Juda. Zieht nicht nach Ägypten. Wisset bestimmt, dass ich es euch heute ernstlich bezeugt habe, denn ihr habt um den Preis eurer Seelen geirrt. Ja, wenn ihr also jetzt nach Ägypten geht, dann kostet es eure Seele. Wir haben schon gelernt, dass die Seele die Person des Menschen repräsentiert. Und darum halten wir fest, die Seele ist der ursächlich handelnde Teil an uns. Darum entsteht die Sünde und die Zielverfehlung genau in meiner Seele. Wenn ich sündige, dann sündigt meine Seele. Daher ist die Seele auch an die Sünde verkauft. Exakt an den Urheber der Sünde, an Satan. Und der hat jetzt durch meine Sünde an mir Besitzanspruch. Und wenn niemand mich loskauft, dann bin ich verkauft an Satan. Ja. Von Ahab lesen wir zum Beispiel, ich muss jetzt Schluss machen gleich, Zeit ist weit fortgeschritten und ich möchte euch auch nicht zu lange hinhalten. Von Ahab lesen wir wieder erste Worte, die von einem de facto Verkaufen an das Böse sprechen. In 1. Könige 21, 25, da lesen wir, 1. Könige 21, 25, es ist gar keiner gewesen wie Ahab, der sich verkauft hätte, um zu tun, was böse ist in den Augen Jahwes, denn Isabel, seine Frau, reizte ihn an. Er war also Hampelmann seiner Frau Isabel. Aber er hat sich verkauft dadurch. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 lesen wir von dem Verkauftsein an Satan folgendes. Hebräer 2, 14 und 15. Weil nun die Kinder Blutes unteilhaftig sind, hat auch er, der Sohn nämlich, in gleicher Weise an denselben teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat oder die Herrschaft über den Tod hat. Und das ist der Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei als Leibeigene der Sünde nämlich verfallen waren. Deshalb verstehen wir auch das Rennen des Menschen ohne Gott, ja, weil er glaubt, wenn er nicht alles mitnimmt, was das Leben bringt, ja, dann verliert er. Er merkt aber, dass er verliert. Nicht, das merkt er nicht. Er glaubt, er verliert es nicht, aber verliert es. Wer unter die Sünde kommt, der stirbt sofort geistlich. Im Garten widerfuhr das zuerst der Eva durch die Verführung, ja, und dann kam der Fall. Und dann als zweiter Adam durch sein bewusstes Übertreten des Bundes mit Gott. Dann kam der Fall. Und es wurde dann sofort sichtbar, indem sie sich fürchteten und indem sie merkten, dass sie nackt sind, dass sie ausgeliefert waren. Verkauft waren, nämlich an die Sünde und damit an Satan. Das haben sie sofort gemerkt. Gestorben sind sie noch eine Weile nicht, ja, wie der Teufel ihnen vorgemacht hatte. Ja, der Adam ist 930 Jahre alt geworden. Ja, alle Nachkommen tragen also den Todeskeim im Fleisch, auch du und ich. Und darum spricht Paulus in Römer 8, in Römer 8, Vers 2, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und davon, dass der Herr Jesus uns davon freigekauft hat. um Satans Gewalt oder Besitzanspruch dem Untod zu entkommen, muss jemand die Seele loskaufen. Ja? Meine Seele ist durch Sünde verkauft an Satan. Und deshalb stellt zum Beispiel der Micha die Frage in Micha 6, ich bin jetzt dann gleich am Ende für heute Abend. Er stellt die Frage in Micha 6, Vers 7. Wird Yahweh wohlgefallen haben an Tausenden von Bittern, an Zehntausenden von Strömen Öls? Soll ich etwa meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Ja, fragt der Prophet und er muss klar antworten, es gibt nichts, was mich da losbringt. Keine Religion schafft es. Jesaja, der Zeitgenosse Michas war, der darf dies beantworten. Das wäre der letzte Punkt für heute Abend. Nur eine sündlose Seele kann eine verkaufte Seele wieder loskaufen. Das ist der Punkt 146. Nur eine sündlose Seele kann eine verkaufte Seele wieder loskaufen. Und die Seele des Sohnes Gottes war das Lösegeld anstelle aller anderen Seelen des Kosmos. Und siehe da, es wird durch den Evangelisten des Alten Testaments gepredigt. Das ist der Jesaja. Den nennt man nicht umsonst den Evangelisten im Alten Bund, den Propheten Jesaja. Die Seele des Sohnes Gottes war das Lösegeld anstelle von allen Seelen im Kosmos, die an die Sünde verkauft waren. Das predigt Jesaja. Wir schlagen dazu auf und ich bitte, dass ihr das aufschlagt. Ich gebe euch auch Zeit dazu. Jesaja 53, das sind ja allbekannte Worte. Die muss man aber jetzt ja sich innerlich vorbeiziehen lassen vor unseren geöffneten Augen. Jesaja 53, 10 bis 12. Doch Yahweh gefiel es, ihn, nämlich den Sohn, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und jetzt kommt es, wenn seine Seele, die Seele des Sohnes, das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Yahwehs wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht säen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und Gewaltigen wird er Beute austeilen, wie das richtig heißt, dafür, dass er seine Seele hinausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Abtrünnigen hat er Fürbitte getan. Und genau das hat der Herr Jesus in Matthäus 20, 28 erklärt. Diese Stelle gehört mit dazu in diese Parallele natürlich noch eine ganze Menge anderer, die wir jetzt aus Zeitgründen nicht lesen können. Matthäus 20, 28, da steht: Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und seine Seele zu geben als Lösegeld anstelle von vielen Seelen. Nicht von allen Seelen, nicht für sich selber musste er nicht opfern. Ja, viele Seelen deshalb, nicht alle, ja, sondern viele. Und der Herr Jesus, der kann uns in Johannes 10, Vers 17 und 18 Folgendes sagen, genau dazu. Und damit möchte ich jetzt euch ja noch eine Stelle will ich lesen und dann wollen wir damit für heute Abend aufhören. Und ich danke euch jetzt schon für eure Geduld an diesem ersten Abend, wo doch manches sicher auch müde ist. Vielen Dank. Johannes 10, Vers 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele lasse, damit ich sie niedernehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, sie zu lassen und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, und das ist die letzte Stelle für heute Abend, 1. Timotheus 2, 5 und 6, denn da ist ein Gott und einer Abgeordneter zwischen Gott und den Menschen, also der Abgeordnete Jesus vertritt die Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst, das heißt seine Seele gab, zum anstatt Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seinen Gottes Zeitpunkten verkündigt werden sollen. Für alle bedeutet schlicht für alle, die unter der Sünde verkauft waren und sind und es noch werden. Seine Seele zu geben als Lösegeld anstelle von vielen heißt für alle Seelen. Halleluja. Amen. Möchte noch danken. Lieber Vater, hab Dank, dass du deinen Sohn gesandt hast als Lösegeld für alle Seelen, ja für alles, was irgend unter den Einfluss der Sünde in diesem Kosmos gekommen ist und noch kommen wird in Form der Kinder, die noch geboren werden, bis du ein Ende setzt. Wir danken dir, Vater, dass du das Lösegeld deinen Sohn gegeben hast, seine Seele, das Lösegeld war und ist für mich und für alle, die in Sünde gefallen sind. Viele deiner Kinder, die jetzt auch hier sind, wir danken dir von ganzem Herzen dafür und preisen dich und wollen das auch an diesem Abend mitnehmen und ein Halleluja jeder für sich dazu sagen. Wir preisen dich und danken dir, dass diese Freizeit unter diesem Lösegeld deines Sohnes steht. Und du wolltest auch in dieser Woche Lösungen geben, wo ja Beklemmungen der Seele sind, wo Nöte sind, wo es keine Antwort für gibt. Du wolltest Gnade geben und Befreiung schaffen. Wir segnen dich. Amen. Amen.